Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer bedenkt hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor und wir sind schon ziemlich weit. Wir sind jetzt beim Buchstaben W und ein Zufallsgenerator hat dafür das Land Weißrussland ausgespuckt. Und man muss dazu sagen, das heißt jetzt nicht mehr Weißrussland, das heißt jetzt Belarus. Das ist uns bewusst. Aber wir hatten nicht so viel Auswahlmöglichkeiten, deshalb nehmen wir jetzt die alte Bezeichnung.
Genau.
Und Shaki, du hast Fakten vorbereitet.
Yes. Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Beginnen wir in der Natur. Und zwar in einer, die fast schon wie aus einer anderen Welt wirkt. Dem Jelnia-Sumpf in Belarus. Dieses Moor ist über 9000 Jahre alt und umfasst mehr als 250 Quadratkilometer. Es ist nicht nur eines der größten Moorgebiete Europas, sondern auch ein Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Wer dort steht, sieht endlose Wasserflächen, Nebel und uralte Moorinseln. Ein bisschen so, als hätte die Landschaft die Zeit überdauert. Manche Besucher beschreiben die Stimmung dort sogar als mystisch und fast unheimlich. Und ich habe da ein Foto für dich. Moment.
Oh, das ist ja pretty.
Oder?
Das schaut richtig süß aus.
Also, wir hatten ja letztens, hast du mir ja die Frage gestellt, wie ich jemanden töten würde. Und wenn jetzt die Frage aufkommen sollte, wie oder wo ich jemanden verschwinden lassen würde, dann glaube ich da.
Ja, aber das Moor, das ist ja das Problem, weil das hatten wir schon mal in Shakis Fakten. Ich wollte gerade sagen, das ist so der Anfang und das Ende von der ersten Staffel schon fast. War der Beginn, die Moore und jetzt wieder. Die können das Ganze ja so gut erhalten, dass wenn jemand das mal finden sollte, ja, okay, dann hast du halt einen Hut auf.
Aber wenn die den oder diejenige nach 100 Jahren finden sollten, dann kann mir das halt auch schon wurscht sein.
Ja, das stimmt. Also wenn es lang genug überdauert, dann
und die Wahrscheinlichkeit,
kommst du späten Ruhm.
Die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zeitnah zu finden, ist, glaube ich, ziemlich gering.
Ja, vor allem ist es echt groß, 250 Quadratkilometer.
Eben, also wenn du da zum Beispiel mit einem Flugzeug drüber fliegst und da jemanden mitten in dem Moor so upsi fallen lässt und der versumpft dann da, ja.
Seit wann hast du einen Pilotenschein?
Ich nicht, aber ich habe Kontakte. Ich kenne da Leute.
Jemand fliegt mich schon. Aber das fände ich besser, als wenn du da zu Fuß reingehst, weil ich hätte eher das Bedenken, dass du nicht mehr rausfindest.
Ja, nein, das will ich nicht machen.
Und dann musst du die Polizei anrufen, so bitte holt mich, so.
So faszinierend und friedlich die Natur sein kann. Das menschliche Leben in Belarus ist von einer ganz anderen, sehr harten Realität geprägt. Belarus ist nämlich das einzige Land in ganz Europa, das noch immer die Todesstrafe vollstreckt. Das Verfahren stammt noch aus sowjetischen Zeiten. Besonders gruselig, den Angehörigen wird nicht gesagt, wann oder wo die Hinrichtung stattfindet. Und oft erfahren sie erst Wochen später, dass das Urteil vollstreckt wurde. Das macht Belarus zu einem düsteren Sonderfall auf unserem Kontinent, während alle anderen Länder die Todesstrafe längst abgeschafft haben.
Ich will jetzt gar nicht spoilern, aber wusste ich.
Dachte ich mir schon. Nach so einem schweren Thema wechseln wir mal die Perspektive, nämlich auf Kartoffeln. In Belarus gelten sie fast schon als Nationalsymbol. Es gibt dort über 300 verschiedene Gerichte nur mit Kartoffeln. Von einfachen Reibekuchen bis hin zu aufwendigen Spezialitäten. Die Knolle ist so sehr Teil der Kultur, dass es sogar Denkmäler für sie gibt. Besucher scherzen oft, in Belarus kannst du wochenlang Kartoffeln essen und es wird nie zweimal dasselbe Gericht sein.
Cool, ich mag Kartoffeln.
Ja, ich auch.
Finde ich klasse.
Ich glaube, also wenn ich mein ganzes Leben lang nur noch ein einziges Lebensmittel essen dürfte, aber halt unterschiedlich zubereitet, dann wäre es eine Kartoffel.
Ja, ich glaube tatsächlich auch. Mit der kannst du viel machen.
Ja. Ich dachte,
das stimmt allerdings.
Immer, ja, ich dachte mir am Anfang immer Brot, aber dann hast du halt nur Brot. Also ohne.
Ja, Brot hat seine Grenzen.
Ja, ich finde auch.
Brot hat seine Grenzen, weil was willst du? Du kannst schon Brotsuppe machen oder Sandwiches oder. Ja, gut, dann endet schon fast wieder. Aber so. Deshalb Kartoffel ist viel vielseitiger.
Ja, ich wäre auch für die Kartoffel.
Ja, gut, dass wir uns da einig sind.
Ja.
Cool, coole Fakten. Danke.
Ja, bitte.
So, dann kommen wir zu unserem Fall. Kill around the world. Die Polizei ist unser Freund und Helfer. Das zumindest bekommen wir immer als Kinder schon beigebracht. Aber was passiert, wenn Polizisten ihre Stellung ausnutzen und die eigenen Kollegen wegsehen? Liebe Schacke und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Der Werwolf in Uniform von Weißrussland. Alexander Sergejczyk wurde 1970 im Dorf Semjonowka in der Grodno-Region der damaligen Sowjetunion, also heutiges Belarus, geboren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf mit einem Bruder und einer Schwester. Sein Vater war Alkoholiker und neigte zu Gewalt. Oft verprügelte er Alexanders Mutter und die Kinder. Schließlich verließ der Vater die Familie ganz und zog zu einer anderen Frau. Diese dramatische Kindheit prägte Alexander. Er lernte früh, sich in einer brutalen Umgebung zu behaupten und suchte vielleicht schon damals nach Wegen, Kontrolle über sein Leben zu gewinnen. Trotz der schwierigen Umstände schloss Alexander die Schule erfolgreich ab. Anschließend besuchte er eine Berufsschule, um Lastwagenfahrer zu werden. Wie viele junge Männer seiner Generation leistete er dann Wehrdienst. Von 1989 bis 1991 diente Sergejczyk in den Streitkräften der UdSSR und wurde im November 1991 aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Armee kehrte er zurück in sein Heimatdorf. Zunächst arbeitete er als Fahrer für ein lokales Unternehmen, doch Alexander suchte offenbar nach einer größeren Aufgabe und einem geregelten Leben. Im März 1992 sah er schließlich eine Zeitungsannonce. Die Polizei rekrutiert Nachwuchs. Das weckt seinen Ehrgeiz. Er bewirbt sich und wird angenommen. Alexander Sergejczyk trat 1992 in den Dienst der belarussischen Miliz ein. Er erwies sich als fähig und ehrgeizig. Alexander absolvierte die Akademie des Innenministeriums mit Auszeichnung. Seinen Vorgesetzten sehen ihn als verantwortungsbewussten und pflichtbewussten Mitarbeiter an. Schon bald macht er Karriere. Er heiratet, bekommt zwei Kinder und steigt bis zum Kompaniechef der Schutzabteilung im Kreis Grodno auf. Schließlich trägt er den Dienstgrad eines Oberleutnants der Polizei. Nach außen führt Sergejczyk ein vorbildliches Leben als Familienvater und Gesetzeshüter. Doch hinter der respektablen Fassade führt Alexander ein Doppelleben. Bereits wenige Monate nach Dienstantritt beginnt er kriminelle Taten zu begehen. Im Geheimen, im Schutz seiner Uniform. Am 18. September 1992, so wird später ermittelt, verübt er sein erstes bekanntes Delikt. Er stiehlt einen landwirtschaftlichen Anhänger. Und ich konnte nicht rausfinden, für was er den gebraucht hat. Aber
ja. Pops ist auch so ein bisschen schräg gefunden, aber ja, wird er schon gebraucht haben.
Wird er schon gebraucht haben. In den folgenden Jahren spezialisiert er sich auf Einbrüche in Garagen und den Diebstahl von Autos und Wertgegenständen. Er nutzt seine Kenntnisse als Fahrer und vielleicht auch seine Stellung als Polizist, um unentdeckt zu bleiben. Einmal bricht er in eine Garage ein und entwendet eine Karabiner, also das sind so spezielle Jagdkarabiner gewesen, und eine Pistole, eine Walther PP, sowie einige Übungshandgranaten. Über 14 Jahre hinweg häuft Sergejczyk durch Diebstähle ein Vermögen von umgerechnet etwa 900.000 US-Dollar an. All dies, während er offiziell ein treuer Hüter des Gesetzes war. Niemand ahnt, dass der gewissenhafte Oberleutnant ein Dieb im Verborgenen war. Doch bei Diebstählen sollte es nicht bleiben. In seinem Inneren gärten offenbar Gewalt und Dunkelheit, die bald auf weit schrecklichere Weise zum Ausbruch kommen würde. Jetzt ganz kurz zur Erklärung. Also seine Diebstahlkarriere war ungefähr 14 Jahre lang.
Mhm.
Und während diesen 14 Jahren, also so nach 8 Jahren ungefähr, fängt er auch an zu morden.
Logisch.
Klar.
Ja.
Das Was tut klar. man auch sonst?
Man fängt halt zuerst mit einem Anhänger an und dann klaut man Autos und dann bringt man Menschen um. Ja, so läuft das.
Das ist ganz normaler Werdegang.
Ja.
Es ist das Jahr 2000 im April. Ein milder Frühlingstag in der ländlichen Gegend von Schukukjün, Belarus. Die 21-jährige Jelena Boltak steht am Straßenrand und hält den Daumen raus. Sie trampt. Ein Auto hält an. Am Steuer sitzt Alexander, mittlerweile 30 Jahre alt, freundlich lächelnd in Zivilkleidung. Dankbar steigt die junge Frau ein. Sie ahnt nicht, dass diese Mitfahrt ihre letzte sein wird. Sergejczyk fährt mit Jelena tief in ein abgelegenes Waldstück im Bezirk. Er hat eine Flasche Alkohol dabei, die er vorbereitet hat. Im Wagen oder auch bei einer Lichtung im Wald trinken sie gemeinsam. Was als freundliche Geste beginnt, nimmt eine grausame Wendung. Nachdem Jelena etwas Alkohol getrunken hat, vergeht sich Alexander an der jungen Frau. Sie haben sexuellen Kontakt, so wird er später zugeben. Als Jelena das Bewusstsein verliert, schlägt er sie brutal und würgt sie schließlich. In einem Anfall von Gewalt erstickt er sein Opfer mit bloßen Händen. Doch damit nicht genug. Um alle Spuren zu beseitigen, schüttet Sergejczyk Benzin über die leblose Frau und zündet sie an. Das Feuer lodert auf zwischen den Bäumen. Anschließend durchsucht er ihre Habseligkeiten und nimmt ihren Schmuck und Bargeld ab. Dann lässt er die verkohlten Überreste zurück im Wald und fährt davon, als wäre nichts gewesen. Dieser erste Mord markiert den Beginn einer grausigen Serie. Niemand verbindet zunächst das plötzliche Verschwinden der 21-jährigen Jelena mit dem angesehenen Polizisten Alexander Sergejczyk. Er kehrt zurück in den Alltag, zur Arbeit, zur Frau und zu Kindern, als wäre nichts passiert. Doch in seinem Inneren hat er eine Schwelle überschritten. Die Hemmschwelle zum Töten ist gefallen und der Werwolf in Uniform wird erneut zuschlagen. Und vielleicht muss man dazu sagen, warum Werwolf in Uniform? Das ist eine Bezeichnung für Polizisten, die Verbrechen begehen.
Mhm. Ja, es gibt ja auch den, wie sagt man, den Wolf im Schafspelz, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und Polizisten, die Verbrechen begehen, nennt man Werwolf in Uniform.
Okay. Jetzt noch kurzer Einschub. Diese Jelena ist ja auch irgendwie krass, dass die da mit dem in den Wald gefahren ist und da sich einen Schnaps oder keine Ahnung was die, oder Wodka oder ich weiß nicht, was die da getrunken haben. Und der das offensichtlich nicht komisch vorgekommen, oder vielleicht ist es ja komisch vorgekommen, ich weiß nicht, aber so, ja, wir fahren in den Wald und eine voll die freundliche Geste, trinken da einen und dann fahre ich dich betrunken nach Hause, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also es gibt nicht wahnsinnig viele Quellen zu diesem Fall. Mhm. Und es wird auch nicht genau beschrieben, er hat nie gesagt, wie es denn geschafft hat, dass Jelena nicht vorher schon panisch wurde.
Mhm.
Es kann auch sein, dass er sie abgelenkt hat mit Gesprächen und sie gar nicht so bemerkt hat, wo sie eigentlich hinfahren. Und es ist ja üblich in Weißrussland und in der russischen Umgebung, dass man Leuten automatisch irgendwie Wodka oder was anbietet. Mhm. Also wäre das wahrscheinlich nicht so das gewesen sein, was so auffällig war, sondern ist eher was Kulturelles. So, man bietet jemandem Wodka an.
Also das war für sie wahrscheinlich dann nicht so ein Alarmsignal, wie es jetzt vielleicht für uns gewesen wäre.
Wahrscheinlich nicht. Und ich weiß nicht, ob es auf ihrem Weg hin lag, wo sie hin wollte, dass es ihr gar nicht aufgefallen ist, dass sie jetzt in einer abgelegenen Gegend sind. Ja. Wir befinden uns jetzt im Juni im Jahr 2000. Nur wenige Wochen nach dem ersten Mord sucht sich Alexander ein neues Opfer. Dieses Mal in seinem direkten Umfeld. Die 31-jährige Svetlana Pyrskaya. Und das war Alexanders Geliebte. Sie arbeitete als Lagerverwalterin im Grodner Fleischkombinat, wo Alexander gleichzeitig als Sicherheitschef tätig ist. Man kann sich vorstellen, dass das Verhältnis belastend war. Svetlana drängt Alexander vielleicht, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Eines Tages kommt es in Svetlanas Wohnung zum heftigen Streit über genau dieses Thema. Sergejczyk ist betrunken und wütend. In Rage gerät er außer Kontrolle. Im Affekt und unter Alkoholeinfluss wirkt er Svetlana mit einem Fernsehkabel und bringt sie dadurch um. Um nicht als Mörder aufzufallen, inszeniert der Polizist die Leiche seiner Geliebten als vermeintlichen Suizid. Er hängt Svetlanas Körper in ihrem Badezimmer auf, als ob sie sich erhängt hätte. Anschließend nimmt er alles Bargeld, das er in der Wohnung finden kann, und verschwindet. Der Tod der Frau wird offenbar zunächst als Selbstmord wahrgenommen. Niemand verdächtigt den trauernden Freund, der in Wahrheit der Mörder ist. Ende Juli 2000. Sergejczyk kann seine Gewalt nicht zügeln. Er lernt die 19-jährige Ludmilla Kodik kennen, eine junge Frau voller Lebensfreude. Unter einem Vorwand lockt Alexander sie in seinem Auto aus der Stadt hinaus an das Ufer des Flusses Nemunas. In der Abgeschiedenheit am Flussufer trinken sie gemeinsam Alkohol, den Sergejczyk mitgebracht hat. Dann fallen alle Hemmungen. Alexander bedrängt die Frau sexuell und als sie sich wehrt oder die Situation außer Kontrolle gerät, schlägt er Ludmilla brutal zusammen. Schließlich erdrosselt er sie mit einer zuvor präparierten Strickschlinge. Die 19-Jährige hat keine Chance. Alexander bindet einen schweren Gegenstand an ihren Körper und versenkt sie im dunklen Fluss Nemunas. Ihr lebloser Körper verschwindet in den Tiefen des Wassers. Um seinen Profit aus der Tat zu maximieren, raubt er anschließend Ludmillas Handtasche aus und stiehlt sogar den Wohnungsschlüssel der Toten. Während die Behörden noch nach der vermissten jungen Frau suchen, fährt Sergejczyk zurück in die Stadt, bricht in Ludmillas neue leere Wohnung ein und bestiehlt sie. Er nimmt Bargeld und sogar ein paar Orden eines verstorbenen Veteranen mit, die dort aufbewahrt waren. Diese Kaltherzigkeit, erst morden, dann bestehlen, zeigt das volle Ausmaß von Alexanders Skrupellosigkeit.
Mhm.
Und vor allem, was mir da aufgefallen ist, aber das wurde in den ganzen Berichten nie erwähnt, er hat zuvor eine Strickschlinge präpariert.
Ja, das dachte ich mir aber auch, als du das gesagt hast. Also das war jetzt wirklich nicht mehr irgendwie aus der Situation im Affekt oder so, sondern richtig schon vorbereitet.
Das war vorbereitet. Also es ist nie so wirklich drauf eingegangen worden, aber für mich sieht das auch nach Vorsatz aus.
Ja, absolut.
Nach dem Jahr 2000 mit seinen Morden scheint es zunächst, als würde der Täter eine Pause einlegen. Im Jahr 2001 wird kein Mord nachgewiesen. Doch von brav kann keine Rede sein. Alexander nutzt weiterhin seine Position als Milizionär schamlos aus. Er misshandelt in diesem Jahr mehrere Personen, die wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen worden waren. Er prügelt diese wehrlosen Betrunkenen zusammen und stiehlt ihnen persönliche Gegenstände. Obwohl solche Übergriffe bekannt werden, gelingt es ihm offenbar immer wieder die Sache, um intern unter den Teppich zu kehren. Seine Vorgesetzten decken ihn oder ahnden zumindest nichts, der Schein des tüchtigen Offiziers bleibt gewahrt. Niemand in den eigenen Reihen will glauben, dass hier ein sadistischer Straftäter in Uniform steckt. Es ist der September von 2002. 2 Jahre sind seit den letzten Morden vergangen. Vielleicht wähnen sich Alexanders innere Dämonen eine Weile befriedigt. Doch nun schlägt er wieder zu. Dieses Mal noch brutaler und nicht allein. Alexander hat einen Komplizen, seinen 18-jährigen Neffen Dmitri Barkov. Gemeinsam fährt das unheilvolle Duo stundenlang in Alexanders Auto durch die Straßen von Grodno, immer auf der Suche nach einem geeigneten Opfer. In dieser Nacht scheint jedoch niemand ihren finsteren Kriterien zu entsprechen. Frustriert verlassen Onkel und Neffe die Stadt und steuern die Landstraße außerhalb Grodnus entlang an. Dort entdecken sie am Straßenrand ein parkendes Auto. Einen VAZ 2106. Das ist ein sowjetischer PKW. Drinnen sitzt ein junges Pärchen, das die laue Nacht genießt. Ahnungslos, welche Gefahr naht. Sergejczyk hält an und nähert sich dem Wagen. In der Dunkelheit klopft er an die Scheibe der Fahrertür. Er zeigt sogar seinen Polizeiausweis, um Autorität vorzutäuschen. Im Auto sitzen der 27-jährige Viktor Syrycia am Steuer und neben ihm seine 25-jährige Freundin Jelena Turchenik. Alexander verlangt von Viktor die Autoschlüssel, angeblich für eine Kontrolle oder so eine Beschlagnahmung. Der junge Fahrer greift nervös zum Zündschloss, vielleicht will er den Schlüssel ziehen oder den Motor starten, um zu fliehen. Da zieht Alexander plötzlich seine Dienstwaffe und feuert einen Schuss durch die Windschutzscheibe direkt auf Viktors Kopf. Viktor sackt schwer verletzt zusammen und blutet, aber erstaunlicherweise ist er noch nicht tot. Ohne zu zögern reißen Sergejczyk und Barkow die Tür auf und zerren den verwundeten Mann aus dem Wagen. Mit brutaler Härte treten und schlagen sie auf Viktor ein, bis er keinen Mucks mehr von sich gibt. Sie prügeln ihn buchstäblich zu Tode. Inzwischen versucht Jelena im Beifahrersitz panisch der Hölle zu entkommen. Sie stößt die Tür auf und rennt los in die Nacht, um Hilfe zu suchen. Doch Dmitri Barkow holt sie nach wenigen Metern ein. Der 18-Jährige, kaum jünger als sein Opfer selbst, zeigt kein Erbarmen. Er schlägt Jelena nieder und schleift die verzweifelt schreiende Frau zurück zum Auto. Dort müssen die Opfer unvorstellbare Qualen durchmachen. Onkel und Neffe vergewaltigen Jelena abwechselnd nacheinander. Das Martyrium endet erst, als Alexander einen Abschleppseil greift und die junge Frau damit erwürgt. Die beiden Täter durchsuchen auch hier die Habseligkeiten ihrer Opfer und stehlen Wertsachen. Anschließend binden sie Viktors und Jelenas leblosen Körper mit einem gleichen Seil zusammen und verstauen beide Leichen im Kofferraum des VAZ und verschwinden in die Nacht. Das junge Paar wird wenig später in diesem Wagen tot aufgefunden. Ein schockierendes Verbrechen, das die Menschen in Grodno in Angst und Schrecken versetzt. Doch dass ein Polizist dahinter steckt, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch immer niemand.
Ja, er hat sich da halt extrem gut getarnt als Polizist. Also es vermutet dann halt echt keiner, weil man sich denkt, so wie du am Anfang gesagt hast, unser Freund und Helfer. Und ja, jemand, der solche Verbrechen eigentlich verhindern und auflösen sollte, aber sie nicht selbst begeht.
Das ist aber, was mich da so ein bisschen gewundert hat, er hat mit seiner Dienstwaffe geschossen. Und du kannst ja an der Kugel erkennen, was für ein Kaliber und was für eine Waffe das war.
Ja, und das konnte man damals auch schon eigentlich, oder?
Ja, das ist 2002, also ist jetzt noch nicht so lange her. Und da stellt sich halt wieder die Frage, ob man das Ganze dann unter den Teppich gekehrt hat oder man gesagt hat, ja, vielleicht ist irgendeine Dienstwaffe mal gestohlen worden. So halt.
Und was ich mir auch noch gedacht habe, das hatten wir jetzt halt eh auch schon ein paar Mal, aber so wie er, dieser Onkel und Neffe, wie?
Ja.
Warum und wie? Ich meine, saßen die da mal so am Weihnachtsabend und haben da so nett geplaudert und haben sich gedacht, ja, lass uns gemeinsam losziehen und Frauen vergewaltigen und umbringen. Also wie treffen sich immer solche Menschen? Wie kommt man auf das, wie kommt man da zusammen?
Ich habe es mir auch gedacht, weil das muss ja irgendwann zur Sprache kommen. Und er läuft ja eigentlich dann Gefahr, dass sein Neffe kein hundsübler Mensch ist und hergeht und sagt, okay, weißt du was, ich rufe jetzt die Bullen und sag denen jetzt, was du mir gesagt hast. So.
Ja. Also ich verstehe es auch nicht.
Glück in Anführungszeichen muss man dann haben, dass du dann genau so einen Verrückten vor dir sitzen hast, der was gesagt, so, ja, wieso nimmst du mich nicht mal mit?
Ja. Klingt super. Machen wir.
Ja. Es ist November 2003. Sergejczyk hat seit dem Doppelmord von 2002 keine weiteren Menschen getötet. Zumindest sind keine Fälle bekannt. Doch von Reue keine Spur. Im Dienst greift er erneut brutal einen Festgenommenen an. In der Bezirkswache verprügelt er 2003 einen festgenommenen Betrunkenen, schlägt ihn am Arbeitsplatz krankenhausreif und setzt sogar Pfefferspray und Gas gegen ihn ein. Der Verletzte muss mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Diese Gewalttat bleibt aber ohne Konsequenzen für Alexander. Der Vorfall wird vertuscht und entgeht einer Anklage. So kann er weiterhin als Polizist arbeiten. Die schützende Hand seiner Institution liegt offenbar immer noch über ihm, obwohl sich die Zeichen mehren, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Im Februar 2005. Alexander steht am Abgrund seiner doppelten Existenz. Sein Verhalten wird unberechenbar. Er trinkt stark und eines Tages im Februar, völlig betrunken, gerät er zu Hause in einen heftigen Streit mit seiner eigenen Frau. Wutentbrannt stürmt er aus dem Haus. In diesem Zustand sucht er die Wohnung von Natalia Bazis auf. Natalia ist die Geliebte eines seiner Polizeikollegen und eine alte Bekannte von Alexander. Am selben Abend hat Alexander, sein Freund, Alexander und sein Freund, der Polizist, und Natalia gemeinsam Alkohol getrunken. Eine kleine Feier bei ihr zu Hause. Alexander hatte die Wohnung bereits verlassen, doch nun kehrt er sturzbetrunken nach ein paar Stunden zurück. Was dann geschieht, ist die letzte und endgültige Gräueltat seiner Serie. Sergejczyk dringt in Natalias Wohnung ein und attackiert die Frau in einem Anfall von Raserei. Er schlägt die 35-Jährige brutal, bis sie sich kaum noch rühren kann. Dann vergeht er sich an ihr, vergewaltigt sie in ihren eigenen vier Wänden. Schließlich erwürgt er Natalia mit ihrem Büstenhalter, den er ihr vom Leib reißt. Er lässt Natalias leblosen Körper in der Badewanne liegen. Bevor er den Tatort verlässt, durchwühlt er noch hastig die Zimmer und stiehlt Wertsachen aus der Wohnung. So flieht Alexander in die Nacht, zum letzten Mal. Denn dieser Mord führt endlich zu seinem Verderben. Als die Leiche von Natalia Bazis entdeckt wird, beginnt eine umfangreiche Mordermittlung. Endlich wird die weißrussische Polizei auf ihren abtrünnigen Kollegen aufmerksam, zunächst ohne es zu wissen. Natalia war mit mehreren Polizisten und Militärangehörigen bekannt. Daher gerät ihr soziales Umfeld auch unter die Lupe. Ebenso Alexander Sergejczyk. Inzwischen ist er ein ehemaliger Milizionär. Er hatte seinen Dienst in den Monaten zuvor quittiert. Also er musste nicht gehen, er ist freiwillig gegangen.
Okay.
Den Grund dafür konnte ich aber nicht finden. Auch Alexander wird routinemäßig befragt. Zu diesem Zeitpunkt ahnen seine Kollegen noch nicht, dass sie ihrem eigenen Kameraden auf der Spur sind. Doch bald verdichtet sich der Verdacht gegen Sergejczyk. Am Tatort von Natalia Bazis Mord finden Ermittler einen entscheidenden Hinweis. In der Wohnung liegen Scherben einer zerschlagenen Flasche. Offenbar hatte der Täter die Flasche auf Natalias Kopf zertrümmert. Und auf einem dieser Glasfragmente entdeckt die Spurensicherung einen Fingerabdruck, der sich keinem Geringeren als Alexander Sergejczyk zuordnen lässt. Das wirkt zunächst noch nicht wie ein endgültiger Beweis, denn Alexander gibt zu, bei einer Feier in der Wohnung gewesen zu sein. Er leugnet vehement jedoch jede Verwicklung in den Mord. Doch die Ermittler bemerken, dass Sergejczyk sich in Widersprüchen verstrickt und auffallend nervös ist. Der Verdacht gegen den Ex-Polizisten erhärtet sich. Nun geraten seine Vorgesetzten in Zugzwang. Sollte tatsächlich ein eigener Mann zum Mörder geworden sein? Die Polizei entscheidet sich, Sergejczyks Leben genauer zu durchleuchten. Im Februar 2006 wird eine gründliche Durchsuchung von Alexanders Haus und seinen zwei privaten Garagen angeordnet. Was man dort findet, lässt den schlimmsten Verdacht zur Gewissheit werden. In seinen Räumlichkeiten stapeln sich Unmengen gestohlener Gegenstände. Ein Arsenal an Diebesgut, das aus vielen ungeklärten Diebstählen der letzten Jahre stammt.
Und das ist der Ehefrau aber nie komisch vorgekommen.
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, hat der sich extern noch zwei Garagen gemietet.
Ah, ja, okay.
Und ich glaube, also es stand jetzt nicht viel dabei, aber so wie das geklungen hat, waren diese Garagen nicht bei ihm zu Hause, sondern halt woanders.
Ja. Okay, ja, okay.
Darunter befinden sich Wertgegenstände aus der Wohnung von Ludmila Kodik, der jungen Frau, die im Jahr 2000 spurlos verschwunden war. Außerdem stoßen die Ermittler auf einen ganzen Waffenschrank, illegal gehortete Schusswaffen, Munition, Sprengstoff und andere gefährliche Objekte. Spätestens jetzt ist klar, Alexander Sergejczyk ist kein Unschuldslamm, sondern offenbar ein schwerkrimineller Polizist. Mit diesen Beweisen in der Hand wird er endlich festgenommen. Im Februar 2006, kurz nach den Durchsuchungen, klicken die Handschellen. Alexander Sergejczyk wird wegen Mordverdachts verhaftet. Die eigenen Kollegen führen den einst hochgelobten Oberleutnant ab. Man kann sich die Fassungslosigkeit bei der Polizei in Grodno vorstellen. Ein Serienmörder in den eigenen Reihen. Sagiecznik, der jahrelang Verbrecher jagte, sitzt nun selbst als Beschuldigter im Verhörraum. Zunächst wirft man ihm in Anführungszeichen nur 2 Morde und mehrere Raubüberfälle vor. Nämlich die Fälle von Ludmilla Kodik, deren Habseligkeit man ja bei ihm fand, und Natalia Basis sowie die damit zusammenhängenden Diebstähle. Alexander streitet weiterhin alles ab, doch die erdrückende Beweislast lässt seine Geschichten immer unglaubwürdig erscheinen. Während er in Untersuchungshaft sitzt, arbeitet die Polizei mit Hochdruck daran, weitere ungelöste Fälle mit ihm in Verbindung zu bringen. Bald liefern forensische Ergebnisse weiterhin Treffer. DNA-Spuren, die an einigen alten Tatorten gesichert wurden, passen zu Alexander. Dadurch können ihm nachträglich 4 weitere Morde eindeutig zugeordnet werden. Die Puzzleteile fügen sich zusammen. Die Fälle von Jelena Boltak, Svetlana Pyrskaja, das Pärchen Viktor und Jelena von 2002. All diese Verbrechen können nun mit dem einstigen Polizisten in Verbindung gebracht werden. Insgesamt ist Alexander Sagiecznik damit der Mord an 6 Menschen nachweisbar. Angesichts dieser Beweise bricht Sagiecznik schließlich sein Schweigen. Er beginnt zu gestehen und seine Geständnisse übersteigen das bisher bekannte Ausmaß. Alexander gibt an, insgesamt 12 Menschen ermordet zu haben, 11 Frauen und einen Mann zwischen 2000 und 2006. Neben den 6 bereits nachgewiesenen Opfern nennt er 6 weitere Namen von Frauen, die bis dahin zum Teil nur als Vermisste galten. So gesteht er die Morde an Olga Goroschuk, Olga Schor, Jelena Runetz, Julia Jatschichina, Gulnara Asisova und Alexandra Kornat. All diese Frauen, so behauptet er, habe er vergewaltigt und getötet. Er habe ihre Leichen entweder verbrannt oder in den Fluss Nemunas geworfen. Ähnlich wie bei Jelena Boltak und Ludmilla Kodek. Doch diese zusätzlichen Leichen wurden nie gefunden, sodass die Staatsanwaltschaft hier keine Anklage erheben kann. Dennoch, die Abgründe, die Sagiecznik offenlegt, schockieren selbst erfahrene Kriminalbeamte. Man hat es mit einem eiskalten Serienmörder zu tun, der jahrelang unerkannt in Uniform morden konnte. Ein psychiatrisches Gutachten wird erstellt, um zu prüfen, ob Alexander eventuell geisteskrank oder vermindert schuldfähig ist. Doch die Fachärzte kommen zu einem klaren Schluss. Alexander Sagiecznik ist voll zurechnungsfähig. Er wusste genau, was er tat und hat seine Verbrechen bei klarem Verstand geplant und ausgeführt. Es gibt keine mindernden Umstände psychischer Art. Dieser Mann, so die Experten, ist ein kalt berechnender Täter. Ein Albtraum in Menschengestalt.
Also ich weiß, dass, wie das abläuft und also alles gut, ich kenne mich schon aus, aber ich finde das trotzdem immer irgendwie so in Anführungszeichen auf eine morbide Art und Weise witzig, wenn dann gesagt wird, nein, der ist nicht geisteskrank, der hat einfach, also weißt du, was ich meine?
Nee, mit dem fehlt nichts, der mordet einfach nur gern.
Ja, also ich weiß, was damit gemeint ist, dass er zurechnungsfähig ist, dass er gewusst hat, was er da macht und so weiter, aber ich finde es da einfach immer so, ja, nein, der ist nicht geisteskrank, das ist ganz normal.
Ja, dem fehlt nichts.
Ja.
Der ist ganz tiptop beieinander im Kopf. Ja, aber ich glaube, da geht es auch darum, wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich einen psychotischen Schub hat.
Ja, klar. Ja. Oder weiß ich nicht, vielleicht eine schizophrene Erkrankung oder irgend sowas in die Richtung. Also ich verstehe.
Ja.
Was die damit aussagen wollen, aber es klingt halt immer, also wenn man das in einem Satz verwendet, so Psychologen und Psychiater haben festgestellt, er ist nicht geisteskrank, er hat einfach nur so 12 Menschen ermordet, dann ist es immer so, ja, okay.
Ja.
Beruhigt,
das sollte dann nicht sein.
Ja.
Nein, ich glaube, ich verstehe es eher, wenn jemand wirklich so einen psychotischen Schub hat, und daraufhin jemanden verletzt oder tötet, weil ich sage, okay, der war ja selbst gerade nicht in der Lage, das zu verstehen, was abgeht.
Genau.
Sowas kann ich verzeihen. Da kann der Mensch ja fast nichts dafür. Also,
ja, da
muss man Behandlung und so.
Ja.
Aber als wenn du geistig klar bist, dann gibt es keine Entschuldigung dafür, dass du 12 Menschen umgebracht hast. I said what I said. Kommen wir zum Gerichtsprozess. Es ist der 20. Februar 2007. In Grodno beginnt unter großem Medieninteresse der Gerichtsprozess gegen Alexander Sergejtschnik und seinen Neffen Dmitri Barkow. Aus Rücksicht auf die grausigen Details und vermutlich auch wegen der Verwicklung der Polizei findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sergejtschnik wird eine lange Liste von Verbrechen zur Last gelegt. Die Anklage verliest die erschütternden Details. Mord in besonders grausamer Form, nämlich um andere Verbrechen zu verdecken aus niederen Beweggründen, also zum Beispiel die Diebstähle, dazu Vergewaltigung, Raub und eine Vielzahl weiterer Delikte. Darunter sind auch Anklagepunkte wegen Diebstahls von Schusswaffen, illegalen Waffenbesitz und der Aufbewahrung von Sprengstoff. Es ist ein regelrechtes Sammelsurium an Schrecken und Straftaten, für die ein einzelner Mensch verantwortlich sein soll. Im Gerichtssaal setzt Sergejtschnik ruhig und gefasst. Er hat bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt, doch nun muss das Gericht über sein Schicksal entscheiden. Zeugenaussagen werden hinter verschlossenen Türen gemacht, forensische Beweise werden präsentiert. Die Verbrechen sind so zahlreich und entsetzlich, dass kein Zweifel an seiner Schuld bleibt. Am 22. Mai 2007 fällt das Gericht sein Urteil. Alexander Sergejtschnik wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Angesichts der Schwere der Taten verhängt das Kreisgericht Grodno die höchstmögliche Strafe, die außerordentliche Maßnahme der Todesstrafe. In Belarus bedeutet das Hinrichtung durch Erschießen und zusätzlich wird Sergejtschniks gesamtes Eigentum konfisziert. Und ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob da auch das Eigentum gemeint war, was jetzt er ganz normal gekauft hat für seine Frau und seine Kinder.
Mhm.
Weil das fände ich ein bisschen arg,
ja,
dass seine Frau und seine Kinder dann kein Eigentum mehr haben, weil die können ja dann nichts dafür.
Ich glaube, dass da schon das geklaute Diebesgut und so gemeint ist, oder?
Hoffe ich.
Ja.
Dmitri Barkow, sein junger Komplize, wird zu 10 Jahren Straflager verurteilt. Eine vergleichsweise milde Strafe, vermutlich weil er zur Tatzeit erst 18 war und weil Sergejtschnik als dominanter Onkel die Hauptverantwortung trug. Alexander zeigt im Prozess keine sichtbare Reue. Möglicherweise hat er in seinen Geständnissen schon alles gesagt. Vielleicht ist ihm klar, dass es für ihn kein Entkommen mehr möglich ist. Seine Verteidiger können nichts ausrichten. Die Taten sprechen für sich. Sergejtschnik legt Berufung beim obersten Gerichtshof von Belarus ein, doch dieses bestätigt das Urteil unverändert. Damit ist das Schicksal besiegelt. Es ist der 26. November 2007. In einem Keller des berüchtigten Pischalowski. Oh, das sind so viele harte Worte.
Ich finde,
in einem
Kessel gut.
Danke, ich habe es auch vorher ein bisschen geübt, muss ich sagen. In einem Keller der berüchtigten Pischalowski-Gefängnisfestung in Minsk wird das Urteil an Alexander Sergejtschnik verstreckt. Wenige Monate nach seinem 37. Geburtstag stirbt er durch einen Schuss in den Hinterkopf, vollstreckt von einem anonymen Henker der belarussischen Justiz. Die genauen Umstände bleiben geheim, wie in Belarus üblich. Sergejtschniks Familie erhält nicht einmal den Leichnam. In Belarus werden Hingerichtete anonym bestattet und das Hinrichtungsdatum wird der Öffentlichkeit oft erst im Nachhinein bekannt. So endet das Leben eines Mannes, der einst ein Hüter des Gesetzes war und sich dann als skrupelloser Serienmörder entpuppte. Deswegen habe ich vorher gemeint, ich will nicht spoilern, aber ich wusste das mit den Hinrichtungen. Der Fall Alexander Sergejtschnik erschüttert Belarus und insbesondere die belarussische Sicherheitsbehörden bis ins Mark. Dass ein Polizist über Jahre unentdeckt morden konnte, raubt vielen Bürgern das Vertrauen in die Ordnungskräfte. Präsident Alexander Lukaschenko persönlich zeigt sich empört und ergriff Maßnahmen. Ende Oktober 2007, noch vor Sergejtschniks Hinrichtung, unterzeichnete Lukaschenko ein Dekret, das mehrere hochrangige Innenministeriumsfunktionäre zur Rechenschaft zog. Aufgrund von Verstößen gegen die Gesetzlichkeit und Untätigkeit in diesem Fall wurden zahlreiche Beamten des Innenministeriums und der Staatsanwaltschaft disziplinarisch bestraft. Einige Verantwortliche in Grodno verloren ihren Posten, andere erhielten strenge Verweise. Man wollte ein Zeichen setzen, dass solche Versäumnisse in Zukunft nicht toleriert würden. In den Medien wurde Sergejtschnik als Grodno-Maniac oder Milizionärmörder bezeichnet. Besonders der Begriff Werwolf in Uniform machte die Runde. Ein reißerischer Titel, der jedoch das Ungeheuerliche dieses Falls treffend beschreibt. Bis heute bleibt Alexander Sergejczyk einer der berüchtigsten Serienmörder in der Geschichte Belarus. Er gilt als düstere Mahnung, dass das Böse manchmal dort lauert, wo man es am wenigsten vermutet. In scheinbar vertrauenswürdigem Gewand eines Ordnungshüters. Mit der Hinrichtung und der Bestrafung seiner Vorgesetzten sollte das Kapitel geschlossen werden. Doch die Narben, die dieser Fall hinterlassen hat, bei den Angehörigen der Opfer und in der Gesellschaft und auch innerhalb der Polizei, werden noch lange spürbar bleiben. Der Fall Alexander Sergejczyk ist die Geschichte eines Doppellebens, eines Mannes, der vom Hüter zum Zerstörer des Lebens wurde. Das müssen wir schauen. Ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass man das Fehlverhalten von Polizisten sieht. Sei es jetzt der George Floyd-Fall gewesen in Amerika oder auch jetzt Alexander hier. Das kommt ja sehr häufig vor. Und ich habe mir dann so ein bisschen recherchiert, woran könnte dann denn das liegen, dass oft mal Personen, die eigentlich eine Beschützerrolle haben sollten, zu Verbrechern werden.
Ist ja auch in, also man kennt ja auch diese Fälle, wo Krankenpfleger oder Krankenpflegerinnen zu.
Ja, da hatten wir auch einen Fall.
Ja.
Und zum einen mal muss man sagen, natürlich ist bei vielen Polizistenfällen, wie man sie in Amerika kennt, da spielt Rassismus eine Rolle. Aber ich habe mir gedacht, es muss auch mehr geben. Es kann nicht nur Rassismus sein, was das Ganze so ausarten lässt. Da gibt es zum einen die persönliche Ebene. Also viele Polizisten haben ein starkes Selbstbild als Beschützer. Aber im Dienst erleben sie häufig Gewalt, Respektlosigkeit und enorme Belastungen. Das führt zu inneren Spannungen. Manche entwickeln eine autoritäre Persönlichkeit, also sie folgen Befehlen unreflektiert und rechtfertigen Gewalt. Andere reagieren mit Aggression, weil sie sich im Stress und Frustration aufstauen. Und oft werden Gegner oder Verdächtige schlicht nicht mehr als Menschen gesehen, sondern nur noch als Bedrohung. Das nennt man dann Dehumanisierung. Dann spielt auch die Rolle des Berufs und der Institution einen großen Teil dabei. Polizisten haben Macht und wo Macht ist, besteht auch immer die Gefahr des Missbrauchs. In vielen Polizeiorganisationen gibt es zudem eine starke Gruppenkultur, den sogenannten Korpsgeist. Fehler oder Gewaltakte werden oft intern gedeckt, nach dem Motto, man verrät keinen Kollegen. Dazu kommen extreme Belastungen, die ständige Konfrontation mit Gewalt, Tod oder Leid kann desensibilisieren. Manche verlieren dadurch das natürliche Mitgefühl. Und dann ist halt der Fall der, dass wenn deine Kollegen dich decken, hast du das Gefühl, dass du mit allem davonkommst.
Ja.
Dann spielt auch noch die Gesellschaft und die Politik eine Rolle. In autoritären Staaten wird Gewalt oft nicht nur geduldet, sondern sogar erwartet und belohnt. Das führt dazu, dass Ordnungshüter nicht mehr die Gemeinschaft schützen, sondern die Macht eines Regimes. Sie sehen ihre Mitbürger nicht mehr als Menschen mit Rechten, sondern als Gegner, die man bekämpfen muss. Und das, glaube ich, sind alles so Probleme, die dazu führen, dass jemand in Polizeiuniform, jemand, der was dein Freund und Helfer sein sollte, eigentlich gegen sich selbst und gegen das Gesetz arbeitet.
Ja, also müsste ich das jetzt so küchenpsychologisch analysieren? Also nur, es gar nicht jetzt allgemein gesehen, sondern wirklich nur für diesen Fall. Weil du sagst, hast ja am Anfang erzählt, dass er auch von seinem Vater so misshandelt wurde und geschlagen wurde.
Yeah.
Genau. Und in meinem Kopf war jetzt so, ich kann mir schon vorstellen, dass er diesen Beruf auch deswegen ergriffen hat, weil dieser Beruf eine Machtposition, so wie du schon gesagt hast, innehat. Und dann ist er endlich derjenige, der die Macht über andere hat und nicht sein Vater, der die Macht über ihn hat. Also er kehrt das quasi um, aber dadurch, dass er in seiner Kindheit halt so viel Gewalt und Misshandlung und so weiter erfahren hat, schlägt das halt in eine sehr falsche Richtung. Also
ja, absolut.
Genau, also so könnte ich, also so kann ich mir das irgendwie ein bisschen erklären, warum er vielleicht so gehandelt hat.
Ich denke mir halt, es gibt ja in solchen Situationen zwei Möglichkeiten.
Hm.
Wenn der jetzt zum Beispiel, also der kommt aus einer schlimmen Kindheit raus und er wird Polizist, dann kann er das werden, weil er versuchen will, dass er anderen Kindern, die dasselbe erleiden, zu helfen, also dass er die da rausholt und wirklich was Gutes tut, weil er selber weiß, wie es ist. Oder, wie in Alexanders Fall, dass der, wie du schon sagst, die Macht jetzt hat und jetzt das Ganze...
Ja, das Opfer zum Täter eigentlich wird.
Ja, genau.
Ja.
Ja, das war der Fall vom Werwolf in Uniform von Weißrussland. Wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann folgt uns auf TikTok und Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlasst uns gerne Kommentare oder Nachrichten, wenn euch irgendwas gefehlt hat oder wenn ihr was hören wollt. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.